Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grün in den Ohren. Diesmal ebenfalls mit einer Lesung. Ich habe gerade ein paar komische Wörter gelesen, als ich gerade die zweite Kolumne durchgelesen habe ein bisschen. Und muss sagen, oh Gott, ist mir ein bisschen unangenehm, wenn ich das jetzt vorlese. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht zensieren. Und diese Kolumne heißt Yet Another Hospital Story, also noch eine weitere Krankenhausgeschichte. Und das spielte sich im Anfang 2008 ab und habe das im Sommer dann zu Wort gebracht, zur Schrift gebracht. Und ich fange einfach mal an. Wenn ich auf die Krankenhauswoche zurückblicke, sehe ich schon einige Gründe, die Geschichte in meinen Blog zu schreiben. Es war zwar nur eine Woche, jedoch konnte ich dort schon eine Menge Lebenserfahrung in Bezug auf Operationen und Krankenhausaufenthalte sammeln. Nichts von dieser Geschichte ist frei erfunden. Es begann alles am 19. Februar 2008. An diesem Tag merkte ich gegen Mittag starke Gliederschmerzen. Ich war mit meinem Chef auf einem Kundentermin und beim Gespräch mit dem Kunden merkte ich bereits die ersten Symptome. Jeder Druck auf den Armen war schmerzhaft. Hinzu kam noch Schwindel und Übelkeit. Ich dachte vorerst, dass es an diesem Tag fehlenden Frühstück lag oder an dem Kaffeepott, den ich vor der Anfahrt weggeäxt habe. Nach dem Kundentermin war die Rückfahrt nach Paderborn alles andere als angenehm. Mein Reaktionsvermögen ließ nach. Heil in Paderborn angekommen, wurde es immer schlimmer. Gegen Abend wollte ich mich einfach nur noch ins Bett legen. Meine Körpertemperatur betrug abends immerhin 38,8 Grad. Nach einer Nacht mit starken Kopfschmerzen suchte ich meinen in der Nähe liegenden Hausarzt auf. Nach circa einer Stunde Wartezeit im Warteraum, voll mit kranken Humanoiden, kam ich endlich in das Sprechzimmer. Leider hat mich diesmal nicht mein Hausarzt untersuchen können, sondern eine andere Ärztin, mit der er eine Gemeinschaftspraxis führt. Sie verschrieb mir nur Paracetamol und Zink, um das Fieber zu lindern. Ein Fieber ohne Schnupfen, ohne Husten, ohne Grippesymptome? Eher unnormal. Aber egal, wir vertrauen ja den Ärzten. Ich wurde bis zum Ende der Woche krankgeschrieben. Das Fieber sank und erhöhte und senkte sich abwechselnd. Am Freitag, besonders am Samstag, ging es mir wieder besser, weshalb ich auch mit Freunden ins Restaurant und später ins Resi in Paderborn ging. Im Resi hatte ich jedoch keine Lust auf Alkohol und noch weniger auf Tanzen. Als die starken Nierenschmerzen anfingen, beschloss ich um 4 Uhr mit meinem Kumpel Ferdi nach Hause zu gehen. Am Sonntag war wieder alles okay. Keine Nierenschmerzen, kein Fieber. Gegen 15 Uhr bemerkte ich ein ungewöhnliches und schmerzhaftes Gefühl in der Bauchgegend. Der Schmerz wanderte langsam Richtung rechter Hüftknochen und dann begannen die starken Schmerzen. Es fühlte sich an, als wenn ein Maulwurf quer durch den Darm tanzt und sich versucht, durch die Haut Richtung Freiheit zu graben. Nach einigen Schmerztabletten klang der Schmerz leicht ab. Bewegung war jedoch ein Horror für mich. Ich konnte kaum aufstehen und nur auf der linken Seite im Bett liegen. Ich habe sofort auf Blinddarm plädiert. Mir wurde geraten, den Notarzt zu rufen. Ich wollte jedoch meine eigene Blinddarmdiagnose nicht wirklich wahrhaben und bin deshalb erst einmal schlafen gegangen, in der Hoffnung, dass es Montag besser sei. Als ich am Montag aufwachte, waren die Schmerzen immer noch da. Ich zog mich langsam an, mit Hilfe, und wurde nochmals zu meinem Hausarzt gebracht. Diesmal untersuchte mich mein richtiger Hausarzt. Ich war mir bezüglich der Blinddarminfektion sicher, der Arzt jedoch skeptisch. Schließlich erzählen ihm ja auch tagtäglich komische Leute, was sie alles für kunterbunte Krankheiten haben, die im Grunde genommen eher harmlose Krankheiten sind. Er machte die altbewährten Blinddarmschmerztests, Bauch abtasten und danach die linke Bauchdecke langsam eindrücken und schnell loslassen. Sollte dann der Blinddarm, liegend in der Nähe des rechten Hüftknochens, schmerzen, ist es nach hoher Wahrscheinlichkeit eine Blinddarmentzündung. Ein Fieber ohne Schnupfen, ohne Husten, ohne Grippesymptome. Mein Verdacht bestätigte sich immer mehr. Der Arzt schrieb eine Überweisung in ein Krankenhaus. Diagnose Appendizitis, Entzündung des Wurmfortsatzes des Blinddarms. Das Krankenhaus war frei wählbar und ich entschied mich für das Vinzenz Krankenhaus in der Stadt. Bei Ankunft musste ich wieder in einem Wartezimmer warten. Diesmal wurde ich jedoch vorgezogen und kam circa nach 5 Minuten dran. Erst wurde vorerst Blut abgenommen, um mögliche innere Infektionen direkt zu diagnostizieren. Anhand eines Blutbildes kann man schnell auf eine Appendizitis schließen und so sicher gehen. Glücklicherweise wurde ich nach der Blutentnahme von einer reizenden jungen Ärztin oder angehenden Ärztin um die 25 herum untersucht. Mir war eher nicht nach Flirten zumute. Ich hatte Schmerzen im Unterleib und sehnte mich so schnell wie möglich nach Heilung. Plötzlich fing sie an zu flirten mit Kommentaren wie: "Hey, du hast ja genau am gleichen Tag Geburtstag wie meine beste Freundin. Was sollte ich dazu sagen? Hey, dann können wir jetzt zusammen feiern oder was?" Ich machte sie durch Blickkontakte verlegen. Obwohl ich jetzt keine Scherze machen wollte, konnte ich mir den Spruch bei der Ultraschalluntersuchung mit eiskaltem Gleitgel nicht verkneifen. Sind es Zwillinge? Die Stimmung war eher locker und ich hatte meinen Spaß. Nachdem alles fertig war und ich mich anziehen konnte, sagte sie plötzlich, okay, das war es. Ich muss sie, warum fängt sie plötzlich an, mich zu siezen? Jetzt nur noch einmal rektal untersuchen. Rektal? Rektal? R-E-K-T-A-L? Oh mein Gott, dachte ich. Warum muss das sein? Welche Diagnose kann man wohl durch arschgefingere Rektaluntersuchungen machen? Na gut, auf die Seite. Ups, kaltes Gleitgel. Oh, alles okay? Und was sagt sie? Man muss locker lassen, dann tut es nicht so weh. Oh ja, toller Spruch. Den drücke ich erstmal demnächst meiner Freundin. Sehr witzig. Was die eine Sekunde Diagnose bringen sollte, weiß sie bis heute nicht. Okay, ich hoffte, das Schlimmste sei vorüber. Die Ärztin bat mich danach im Raum zu warten. Da sich der Oberarzt noch von der Appendizitis überzeugen sollte. Zum Schluss erklärte die Ärztin mir noch einmal den Narkosevorgang und die gesamte Operationsphase. Bei der Narkose wird dem Körper Narkoseflüssigkeit per Tropfer bzw. Vene zugeführt und zusätzlich werden zwei Schläuche nach dem Einschlafen tief in die Luftröhre gesteckt. Ein Schlauch lässt mich mittels Schlafgas fliegen und der andere Schlauch versorgt meine Lunge mit reinem Sauerstoff. Falls meine Lunge von der Narkose auch aussetzen sollte. Schläuche in den Hals? Tolle Idee. Nach einer geschlagenen Stunde taucht dann endlich der Oberarzt samt Ärztin und Blutwerten auf. Der Oberarzt scannte mein Unterleib, wiederholt mit der Ultraschallmaschine. Ja, Maschine, weil das Ding aussah wie eine alte IBM AS400 Maschine. Das ist ein Computer. Er diagnostizierte ebenfalls eine Bauchfellentzündung, angespannter harter Bauch, der überall schmerzt. Diesmal war es eindeutig. Mein Blinddarm war entzündet, schon lange entzündet und er drohte zu platzen, was das Schlimmste wäre. Der Oberarzt sagte mir, dass ich noch an diesem Tag operiert werden würde. Entweder am späten Nachmittag oder in der Nacht. Mir wurde ein bisschen mulmig, schließlich würde es meine erste Operation werden. Nach der langen Analyse wurde ich auf das Zimmer gebracht. Ich konnte noch nicht einmal meine Sachen richtig auspacken, da wurden mir schon Thrombosestrümpfe und OP-Kittel ans Bett gebracht. Die Narkoseärztin kommt gleich, sagte eine Krankenschwester. Ich bekam die totale Panik. Muss es so schnell gehen? Anscheinend hat der Oberarzt auf meinem Weg zum Zimmer den Krankenschwestern bereits Bescheid gegeben, dass es sofort losgeht. Okay, mit Schmerzen musste ich mir dann die extrem zu klein geratenen Thrombosestrümpfe und den schicken OP-Kittel anziehen. Da ich noch nie solch einen Kittel getragen habe, habe ich ihn natürlich genau falschrum angezogen. Michelle, du hast zwei Chancen und machst genau das Falsche. Nämlich mit der Öffnung nach vorne. Ich kam also aus dem Badezimmer raus, hatte weiße geile Overknees an, der Kittel öffnete sich und ich stand dort ohne Bedeckung des Geschlechtsteils und des Überkörpers mitten im Raum. Eine herrlichere Demütigung konnte man sich kaum vorstellen. Die Krankenschwestern erfreuten sich natürlich dessen Anblick. Ich zog mir darauf den Kittel korrekt an. Weil das natürlich nicht peinlich genug war, musste ich auch noch im gesamten Unterleib für die OP rasiert werden. Von einem bärtigen, langhaarigen Zopftypen, der wie ein Zivildienstleistender aussah, der gerne eine Hanfplantage auf Jamaika hätte. Oh mein Gott. Und dann sogar noch schön trocken mit Einwegklingen rasiert. Ich schaute an die Decke und ließ es einfach über mich ergehen. Die Schmerzen überwogen so langsam die Peinlichkeit und mir war es egal. Das wird schon irgendwann vorbei sein. Das wird irgendwann vorbei sein. Das wird irgendwann vorbei sein. So, fertig, sagte er, und ich sah mir sein Werk an. Unterhalb des Bauchnabels war eine Menge Blut. Du Profi, dachte ich mir nur. Eine zusätzliche ältere Krankenschwester kam hinein und meinte, oh, da ist ja Blut. Scheiße, dann nehme ich doch mal ein in Alkohol getränktes Tuch und wisch es weg. Leck mich am Arsch, hat das gebrannt. Wie kann man so blöd sein? Ich habe mich richtig an den Haltegriff hochgezogen, anstatt mit nassem Papier das Blut erstmal wegzuwischen, beziehungsweise die Wunden zu stillen. Schwestern gibt es. Nach der Rasur kam die Narkoseärztin, die mir ein Schreiben gab, das ich unterschreiben sollte. Wahrscheinlich der Standardtext, wir können nicht garantieren, dass sie nach der Narkose aufwachen, bla bla bla. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Nach dieser Orgie aus Schmerzen und Demo durfte ich noch ein kurzes Telefonat führen. Danach wurde ich direkt in den Keller in die Chirurgie gebracht. Durch mehrere Metallschleusen geschoben, kam ich endlich in den OP-Saal, wo ich EKG, Elektrokardiogramm, hörte und Chirurgen mit Mundschutz sah. Ein junger Chirurg legte mir ein kleines flexibles Röhrchen in die Handvene. Dadurch kann der Tropfer immer leicht gewechselt werden. Ich bekam direkt die Narkoseflüssigkeit gesetzt. Die Chirurgen stellten sich mir einzeln vor. Ich kam in einen eiskalten Raum auf eine kleine Liege mit Kopfstütze. Die Decke bestand aus einer kompletten Lampe. Auf den Tischen lagen Instrumente, mit denen man Horrorfilme noch grausamer machen könnte. Der ganze Flair des OP-Saals erinnerte mich an irgendwie an eine vergangene Resident Evil-Spiele. Mein linker Arm musste ich unter meinen Po legen, die Beine wurden mit einem Ledergurt festgebunden. Der rechte Arm kam zusätzlich auf eine ausgezogene Schiene, ebenfalls mit Ledergurt befestigt. Es gab keinen Weg zurück mehr. Es würde gleich losgehen, dachte ich mir. Ich redete noch ein bisschen mit der Frau. Bam. Und ich wachte in einem anderen Raum auf. So schnell? Ich wollte gegen die Narkose ankämpfen, bin aber anscheinend sehr schnell eingeschlafen. Die Operation kam mir vor wie eine Sekunde. Wahrscheinlich hat die OP ca. 20 Minuten gedauert. Genau weiß ich es nicht. Ich lag nun also im Wachraum und hörte dumpf die Stimmen der Chirurgen. Vielleicht waren es auch Krankenschwestern, ich weiß es nicht mehr so genau. Ein Chirurg sagte, hey, da will wohl noch jemand auf sein Zimmer. Ich streckte meine Hand aus und formte meine schwache Hand zu einer Faust mit ausgestrecktem Daumen. So wie Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 in der Endsequenz. Plötzlich überkam mich ein grausamer Schmerz im Unterleib. Die Krankenschwester machte irgendwas an meiner Operationsstelle. Ich sprang förmlich auf, richtete meinen Oberkörper auf und öffnete meine Augen, wie ich sie noch nie geöffnet hatte, und schrie die Krankenschwester an. Was machen Sie da? Sie war so überrascht und stotterte, ich wollte nur mal gucken. Puff, und ich fiel wieder in Ohnmacht. Nach ein paar Minuten wachte ich im Zimmer zwischen zwei Zimmergenossen auf. Ich hatte fürchterliche Schmerzen im Unterleib. Mein Rücken tat von der OP-Liege weh und ich konnte mich kaum bewegen. Die ersten drei Tage bekam ich abwechselnd Kochsalz, Nährlösung und Antibiotikum. Ich konnte mich nicht auf die Seite legen. Das CO2-Gas, was mir während der OP in meinem Korpus gefüllt wurde, verursachte Schmerzen in den Rippen und Schultern. Ich bekam nämlich keine gewöhnlich bekannte Blinddarm-OP verpasst, sondern wurde teleskopisch operiert. Es wurden drei kleine Schnitte gemacht, um Kamera, Zange und Schere einzuführen. Hört sich eklig an, ich weiß. Das Gas ist dafür da, damit man ausreichend Platz für chirurgische Arbeiten hat. Das CO2-Gas wird nur langsam vom Körper abgebaut. Im Bett sah ich so einen kleinen Beutel mit Schlauch. Der Schlauch verschwand unter dem OP-Kittel. Ich wusste nicht, wo er hinführte, und das machte mir Angst. Später erfuhr ich, dass es eine Drainage sei, ein Schlauch mit Behälter, der nach der OP in eine Wunde gesteckt und im Körper Sekrete, wie zum Beispiel Blut, aufzufangen. Ich versuchte es mir bildhaft vorzustellen und es ekelte mich an. Vor allen Dingen, wenn man andere Leute beim Spaziergang in den Krankenhäusern sieht, die eine komplette Milchflasche mit Henkel mitführen, in denen sich eine Flüssigkeit befindet, die einem Erdbeersmoothie ähnelt. Oh. Das Erholen im Krankenhaus war leider nicht so angenehm, wie es eigentlich sein sollte. Meine Kniekehlen brannten, weil sich die Thrombosestrümpfe ins Fleisch geschnitten hatten. Die Beine taten weh, ich hatte immer das Gefühl, nach unten zu rutschen und musste mich immer im Geländer des Betts hochdrücken. Ein Toilettengang um 4 Uhr nachts brachte dann die Erleuchtung. Das Bett war kaputt und aufgestellt wie eine Skischanze. Prompt bekam ich am nächsten Morgen ein heiles Bett. Das Schlimmste war jedoch die Schnarchphasen von meinem Bettnachbar. Ich habe nachts kein Auge zubekommen. Am Freitag bedankte ich mich bei den Krankenschwestern mit Blumenstrauß und Merci-Schokolade, denn ich bewundere deren Tätigkeiten. Ich könnte solch eine Arbeit nicht verrichten. Denken wir mal die Verbandswechsel, Urinflaschen und ekligen Wunden weg. So sind doch die Notfalleinsätze, schreiende Patienten, viel schlimmer. Eines Nachts wurde ich wach und bemerkte die Hektik der Krankenschwestern. Irgendwas Schlimmes musste geschehen sein. Oder es kam mir nur durch meine Müdigkeit so vor. Nach weiteren Tagen mit schlechtem Essen, Thrombosespritzen, Kochsendungen im Fernsehen, Entfernen des Drainagenschlauchs, es soll Fälle geben, wo die Haut um den Schlauch fest wächst, Wundheilung der Kniekehlen und Flirtaktion mit den Krankenschwestern, durfte ich endlich am Samstagvormittag das Krankenhaus verlassen. Seit ein paar Tagen sitze und liege ich nun zu Hause, jedoch kann ich das auch nur zeitlich begrenzt. Die Schmerzen sind stark, die Hüftknochen schmerzen wegen dem harten Krankenhausbetten und der Unterleib spannt noch sehr. Kommenden Montag will ich mich wieder auf der Arbeit zeigen und langsam wieder ins Leben finden. Es geht weiter. Bis dann, euer Michel. Okay, als ich es geschrieben habe, war es sehr lustig, jetzt war es semi-lustig, vielleicht ist es für euch lustig. War meine erste Krankenhauserfahrung oder bewusste Krankenhauserfahrung. Und that's it. Bis zur nächsten Folge. Ciao.